Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Wunderbar. Amen. Das hört sich richtig gut an. Kennt ihr diese Momente, wo man Ostern in den Gottesdienst geht und dann begrüßt man jemanden und sagt, Christus ist auferstanden, und als Reaktion, ja. Denkst du, oh nein, ein Unkundiger. Eine schöne Tradition, ja, der Herr ist auferstanden, und das war eben gerade kräftig, das war eben gerade laut. Das klang ja schon fast überzeugend. Was für uns heute so wichtig ist, was für uns heute so klar ist, das war den Jüngern damals, sowohl den Männern als auch den Frauen, gar nicht so klar. Die konnten am Ostermorgen, wenn das ihnen jemand gesagt hat, Christus auferstanden, hätten sie gesagt, nee. Für uns ist das voll klar. Wir posaunen das freimütig heraus, aber lasst uns noch einmal in den Predigttext gehen. Markus 16, Vers 1 bis 3. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du mit mir lesen. Dort heißt es, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Bis hierhin. Niemand ging an diesem Morgen davon aus, dass Jesus das hält, was er versprochen hat. Keiner. Nicht ein einziger war in der Erwartungshaltung, dass Jesus Wort hält. Denn die Voraussagen, die Jesus ja getätigt hat, dass er sterben wird und sein Leben auch wieder nehmen wird, das war den Menschen zu wunderbar. Vielleicht hat ja Jesus das alles nur metaphorisch gemeint, so im übertragenen Sinne, dass das, was er getan hat, in unserem Herzen irgendwie weiterlebt. Diese Theorien gibt es übrigens bis heute. Na, der Jesus ist gar nicht wirklich auferstanden. Das kannst du ja einem aufgeklärten Menschen heutzutage nicht mehr beibringen. Er lebt halt in unseren Herzen weiter. Vielleicht hat er das ja nur so gemeint. Deswegen gehen die Frauen zu dem Grab nicht, weil sie den Auferstandenen sehen wollen, sondern was haben sie dabei? Nicht Glauben, sondern Einbalsamierungsöle. Sie haben Öle dabei, weil es in dieser damaligen Zeit üblich war, dass man Verstorbene auch einbalsamiert mit wohlriechenden Ölen. Und das bringen sie ins Gepäck. Sie bringen im Prinzip Beerdigungsmaterial mit, aber nicht Auferstehungsglauben, der sich heute hier in diesem Raum anscheinend massiv tummelt und sammelt. Und es ist interessant, dass sie mit diesen Ölen zum Grab kommen, denn nur zwei Kapitel vorher im Markus-Evangelium, in Kapitel 14, Vers 6 bis 9, wird uns ja berichtet, dass Jesus schon längst geölt wurde, also einbalsamiert wurde. Einige kennen vielleicht diese Geschichte, dass eine Frau kommt mit sehr kostbarem Öl und Jesus tatsächlich von Kopf bis zu Fuß einbalsamiert, und alle Leute denken, hä, was soll das hier? Das ist viel zu kostbar. Warum kommst du mit so etwas zu ihm jetzt? Und das heißt in Markus 14, 6 bis 9, Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr? Ihr Mühe, sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Und wieder erfüllt sich diese Schrift, ja, wir denken an diese Tat. Diese Frau hat Jesus einbalsamiert, vorab zum Begräbnis. Das hat Jesus schon klar gemacht. Jesus ist schon einbalsamiert. Warum musste das geschehen? Weil im ganzen Kreuzesgeschehen musste alles so schnell gehen. Da gab es gar keine Zeit, noch diese würdevolle Tat an dem Verstorbenen zu tätigen, sodass das schon im Voraus passierte. Auch ein prophetischer Akt. Es wird etwas geschehen, und Jesus hat zwei Kapitel vorher sehr deutlich gesagt, Leute, ich bin einbalsamiert, ich bin dem Tode schon geweiht. Aber so wie es den Frauen ging, auch wenn wir hier gerade vollmundig die Auferstehung Jesu bekannt haben, kann es auch uns gehen. Wir reden laut von der Auferstehung Jesu, aber ist es nicht auch so, dass wir auch in Krisen fallen können? Dass wir auch verzweifeln können, wie diese Frauen? Weil, meine Lieben, die waren so wie wir. Sie waren Gläubige. Die haben sogar Jesus gesehen. Die haben ihn reden hören. Wir lesen, aber die haben, kannst du dir das vorstellen, zu seinen Füßen zu sitzen und gebannt zu sein, wie er erzählt, mit welcher Vollmacht und wenn er auch von seinem Sterben und von seinem Auferstehen gesprochen hat, mit welcher Brillanz und Vollmacht er da gesprochen hat. Und die waren Gläubige, so wie wir, die sich an ihren Herrn festgehalten haben, ihre Hoffnung auf ihn gelegt haben. Und auf einmal kommen sie in eine Situation, wo jeglicher Sand, den sie in den Händen halten, irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt. Und auch wir können in Momente kommen, wo wir am Glauben, auch an unseren Herrn Jesus verzweifeln, auch wenn du gerade sehr laut bekannt hast, ja, wahrhaftig ist er auferstanden. Und dennoch gibt es Momente, wo wir in einen Modus kommen, wo die Reise mit Jesus abbricht. Wo wir nicht in der Lage sind, weiterzugehen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Manch einer hat Verluste erlebt und zweifelt an Gottes bedingungsloser Liebe für ein selbst. Meine Situation ist so prekär. Gott ist ein Gott der Liebe. Hier kann ich nicht mehr weitergehen. Ich pausiere, ich breche ab. Oder du erlebst Stress und Anfeindungen. Und der Schrei nach Gerechtigkeit wird immer lauter. Und dann liest du, dass Gott ein Gott ist der Gerechtigkeit und sich für die Stummen, die sich nicht wehren können, dass er sich für sie einsetzt. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ich pausiere. Ich breche ab. Vielleicht erlebst du, dass dein Leben von Sünde befallen ist und du aus Sünde nicht herauskommst, in Süchten hängen bleibst und da drin klebst, in Verstrickungen und gar nicht herauskommst. Du sagst, Gott ist ein Gott der Kraft, die für die Gläubigen zur Verfügung steht. Ich kämpfe und kämpfe und ich komme da nicht raus. Ich breche ab, ich pausiere. Oder vielleicht verzweifelst du auch an diesem Buch. Du verstehst diese Dinge nicht. Sie stehen so sehr im Widerspruch zu dem, was deine Welt dir predigt, was du gelernt hast in deinem Leben. Und du ermangelst Verständnis für dieses Buch. Das soll Gottes Wahrheit sein? Ich breche ab. Ich pausiere. Und ich glaube, dass dieser Abbruch, dieser Nachfolgeabbruch, diese Nachfolgepausierung, ist uns ja auch gegeben, dass sie auch in unser Leben hineinspricht. Weil diese Leute waren auch sehr überzeugt. Die haben alles gegeben. Meine Lieben, viele unter uns haben nicht so viel investiert und so viel hingegeben, wie diese Frauen und Männer in der Ostergeschichte. Für viele von uns ist Jesus ein Add-on, was wir auch noch mitnehmen. Weil wir auch noch am Sonntag in Gottesdienst gehen, noch ein bisschen Frömmigkeit leben. Aber diese Menschen haben alles investiert. Sie haben ihren ganzen Ruf investiert, sich an diesen Mann zu halten. Die haben teilweise mehr gegeben, als wir, die wir hier sitzen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Zweifeln denn um, die die Reise abbrechen, wo die Reise pausiert? Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Im Judasbrief, Judas, nicht der, der Jesus verraten hat, da gab es noch einen anderen, steht in Vers 22, mit denen, die im Glauben unsicher geworden sind, habt Erbarmen und kümmert euch um sie. Ein gutes Wort. Mit denen, die im Glauben unsicher geworden sind, habt Erbarmen und kümmert euch um sie. Und ich glaube, jeder ist irgendwann in seinem Leben an einem Punkt, wo er denkt, wie soll es hier weitergehen? Wie kann ich immer noch diesen Weg mit Jesus laufen? Ja, bekennen können wir viel, aber alles spricht gerade dagegen, auf dieser Spur weiterzugehen und sich die Einbalsamierungsöle ins Gepäck zu nehmen und sagen, es ist alles gestorben, es ist alles tot, es ist zu Ende. Aber wenn wir damit konfrontiert werden, wenn Menschen auf der Reise in Not kommen, dann kommen wir nicht mit dem Hammer und schneiden ab, sondern wir haben Erbarmen und wir kümmern uns. Wir sind voller Erbarmen und Fürsorge, weil Gott es uns so vorgemacht hat. Diese Damen kommen ans Grab, erwarten Tod, haben nur Ende im Kopf und Gott nimmt sich ihrer an. In den Versen 4 bis 7 sehen wir, wie Gott hier einen Neuanfang beginnt. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist, und er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Hier in diesem Moment, wo die zweifelnden Frauen nichts mehr zu erwarten haben, werden sie erneut daran erinnert, was Jesus ihnen bereits versprochen hat. Und zwar auch in Markus 14 lesen wir in den Versen 27 bis 28. Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten zerschlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Jesus sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet Anstoß an mir haben. Und ihr werdet zerstreut sein, aber ich werde wieder auferstehen und dann werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Wir werden uns dort wiedersehen. Wir sind hier gerade an dem Moment der puren Verzweiflung dieser Frauen angekommen, des Scheiterns. Und das Versprechen, was damals galt, wird den Frauen einfach wiederholt. Du denkst, ja, so what? Und? Wisst ihr, man könnte an dieser Stelle sagen, boah, ihr habt's echt vergeigt? Wisst ihr was, ich nehme einfach irgendwie ein Versprechen zweiter Klasse, zweiter Güte. Ihr seid zwar noch irgendwo im Boot, aber nicht mehr auf demselben Level. Aber Gott gibt diesen Jüngerinnen keine B-Ware. Es kommt kein Versprechen zweiter Güte, sondern Gott setzt dort an, wo wir abgebrochen haben. Ich habe euch das Versprechen gegeben. Ihr geht von diesem Versprechen gerade weg. Ich werde nicht irgendwie ein bisschen tiefer ansetzen, weil anders ist es für euch irgendwie nicht würdig, sondern ich setze dort an, wo ihr abgebrochen habt. Und wenn wir uns an die Geschichte von dem alten Propheten Jona erinnern, wie zu ihm gesagt wird, hey, ich habe eine Berufung für dich, Jona. Du sollst meine Botschaft hinaustragen nach Ninive. Und die, die im Kindergottesdienst mal waren und die Bibel kennen vielleicht auch, wissen, dass Jona nicht so auf diesen Auftrag abfährt. Und er geht in die genau entgegengesetzte Richtung und an dem weit entferntesten Ort von Ninive gibt es auf einmal einen Wandel bei Jona. Und er kehrt um und dort, wo er total zerschlagen ist, Gott setzt dort an, wo Jona abgebrochen hat. Und er gibt ihm dieselbe Botschaft. Jona, nee, du sollst jetzt nicht einfach irgendwo den Boden putzen. Also Boden putzen ist trotzdem eine heilige Angelegenheit, ja. Aber dort, wo du abgebrochen bist, auf dieser Ebene begegne ich dir wieder neu. Bitte fahre fort mit dem, was ich dir gegeben habe. Ich habe dich nämlich nicht abgeschrieben. In Römer 11, Vers 29 heißt es, denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Gott bleibt. Gott bleibt auf der Spur. Und wenn wir gemeinsam mit Jesus gehen und es Momente gibt, und die gibt es, wo sich auf einmal unsere Wege entzweien, und wir einen anderen Pfad einschlagen, Jesus wartet an diesem Punkt. Jesus bleibt hier stehen. Jesus geht nicht weiter. Jesus geht erst weiter, wenn du wieder dabei bist. wenn du wieder an seiner Seite bist, um zu sagen, kannst du dich noch erinnern, welcher Schritt jetzt kommt? Ich habe gewartet. Ich habe nicht ohne dich weitergespielt. Du kommst jetzt zu mir. Wir fahren jetzt fort. Und meine Lieben, ja, es ist natürlich hart, dass diese Frauen so verzweifelt sind und mit diesen Ölen daherkommen. Aber ich muss sagen, mich beeindrucken die Frauen. Alle anderen Jünger sind nämlich gerade irgendwo. Irgendwo. Aber die Frauen sind diejenigen, die an den Ort ihres Scheiterns und an den Ort ihrer Verzweiflung gehen und sich damit konfrontieren. Sie sind die einzigen, die in diese Konfrontation gehen. Wir nähern uns wieder dem Ort des Scheiterns, wo wir abgebrochen haben. Und das setzt eine große Portion Mut voraus, sich diesem Elend, wo ich abgebrochen habe, wieder neu zu sagen, das, womit ich Mühe hatte, dem stelle ich mich jetzt wieder neu. Und das sind die Orte, meine Lieben, auch für uns, wo wir Auferstehungskraft erfahren sollen. Wir sollen keine Abkürzung gehen, wir sollen nicht irgendwo anders ansetzen. Dort, wo du Mühe hattest mit deinem Jesus, dort, wo du mit Gott in Konflikt kamst, weil es dir irgendwie nicht schlüssig erschien und wo du enttäuscht warst, an diesen Ort musst du zurückkehren, weil das ist der Ort, wo Auferstehungskraft wieder fließen soll in unser Leben, wo wir wieder an Fahrt gewinnen sollen und nicht so tun sollen, nee, das sind Punkte, da will Gott mir wohl wahrscheinlich nichts zu sagen, das geht an mir vorbei, alle anderen Christen verstehen das irgendwie, aber bei mir nicht, nein, dort, wo du abgebrochen hast, dort, wo es für dich schwierig war, verharre an diesem Ort, sei wie die Frauen und sei mutig. Geh an diesen Ort der Verzweiflung, dort, wo alles zerronnen ist und wo für dich alles auseinandergefallen ist, schau es dir genau an und warte, harre auf den Herrn. Dort hat er Außerordentliches für dich vorgesehen. Amen. Und meine Lieben, ich sage das auch aus persönlicher Betroffenheit. Einige, die mich kennen und mich schon länger hören, wissen, dass es auch eine Phase gab in meinem Leben, wo ich Theologie studiert habe. Eigentlich denkt man, ein Ort, wo man im Glauben aufgebaut werden soll, war aber leider bei mir nicht so. Denn die deutsche, ich sag mal, akademische Theologie ist ziemlich verkorkst. Und ich war im ersten Semester und dann haben wir Sachen über die Bibel erfahren. Da dachte ich, meine Güte, das ist irgendwie, das soll anscheinend nicht stimmen, das soll nicht stimmen, das soll nicht stimmen. Und dann passierte etwas bei meinem Bibellesen, dass ich etwas gelesen habe, auf einmal in Zweifeln kam. So, hey, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Ist das überhaupt historisch? Wisst ihr, wenn ihr eine einseitige Prägung bekommt und jeden Tag von morgens bis abends euch füllen lasst mit schlechten Gedanken über Gottes Wort, dann hat das auch einen Effekt auf mich gehabt. Und dann verlierst du die Freude am Bibellesen. Nun, es ist nicht so, dass ich irgendwie einen dümmlichen Glauben haben will, wo ich sage, nein, 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 ich will keine Kritik hören, ich will keine Rückfragen hören, lass mich mit dem, was Mama mir gepredigt hat und erzählt hat, dabei möchte ich stehen bleiben und jede kritische Nachfrage an meinen Glauben möchte ich ja abweisen, weil das könnte mich ja irgendwie erschüttern. Nee, ich kam ins Straucheln, ich kam ins Zweifeln, kann ich das Wort nehmen oder nicht? Und meine Lieben, ich habe ausgeharrt, ich habe verharrt an diesem Punkt. Gesagt, Herr, ich will hier nicht aussteigen. Denn ich habe Kommilitonen gesehen, die an diesem Punkt ausgestiegen sind und teilweise den Weg nicht wiedergefunden haben. Bislang. Ich habe gesagt, ich will es wie die Frauen am Kreuz, das habe ich damals so nicht gesagt, ja, aber ich will, im Bild gesprochen, ich will wie die Frauen, möchte ich zum Grab gehen, an den Ort meines Scheiterns und des Verzweifelns, des Infragestellens, möchte sie, Herr, wenn dein Wort wahr ist, dann hast du gute Antworten auf harte Fragen. Wenn dein Wort wahr ist, dann wirst du alle Kritiker mundtot machen können. Und das hat viel von mir abverlangt. Ein tiefes Studium, tief hineinzugraben in Gottes Wort und zu merken, ich habe keine Angst mehr vor egal welcher kritischer Nachfrage an Gottes Wort, weil ich weiß, Gottes Wort hat den längeren Atem. Sodass ich nicht mehr abbrechen muss. Und ich muss auch nicht sagen, nee, meine Mama hat es früher so gesagt und deswegen irritiere mich nicht. Nein, komm, wir reden. Denn ich habe Antworten gefunden. Und dann wollen wir mal sehen. Zweifel, die uns von Gott wegführen, kann Gott nämlich verwenden, um uns noch näher zu sich zu holen, uns noch näher an sein Herz klammern zu lassen. Und diese Dynamik müssen wir erkennen, in der stecken wir auch, in Glaubenszweifel. Entweder driften wir immer weiter ab oder wir erkennen, der Herr kann mit meinen Zweifeln etwas Wunderbares tun, dass ich ihn noch mehr suche und noch mehr seine Treue erkenne, gerade in den Punkten meines Lebens, die mir unfassbar schwer fallen, zu akzeptieren oder für mich in Anspruch zu nehmen. Um die Kraft der Auferstehung zu erfahren, müssen wir an den Ort der Entmutigung und Verzweiflung gehen, so wie die Frauen. Lasst uns weiterlesen, die Verse 8 bis 10. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Jesus ist auferstanden und er möchte, dass seine Botschaft uns hier in Emmendingen und darüber hinaus erreicht. Und er muss jetzt einen Weg finden, wie er in Kooperation gehen kann mit Jüngern, dass sie auch diesen Auftrag ernst nehmen und das Evangelium weitertragen. Und Jesus geht ausgerechnet zu Menschen, die nicht freimütig und voller Kraft strotzen, sondern er geht zu Menschen, wir haben es eben gerade gelesen, die zitternd sind, die bestürzt sind, die sich fürchten und obendrein noch eine Frau. Himmelherrgott! Eine Frau anspricht, um dass sie als Frau diese Auferstehungsbotschaft weiterträgt. Für unser Eins vielleicht jetzt keine große Besonderheit, aber in den damaligen Tagen war das sehr, sehr kritisch. Antike Philosophen haben aufgrund des Frauenzeugnisses gesagt, die Auferstehungsbotschaft kann nicht wahr sein, weil die Zeugen der Auferstehung Frauen sind. Das war die Logik damals. Frauen haben das gesagt, ja, alles klar, guter Witz. April, April. Aber das Evangelium funktioniert nicht, ohne dass Frauen mit im Spiel sind. Und das ist in diesen Tagen eine große Packung, denn ein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, der ungefähr zur Zeit Jesu lebte, sagte: Das Zeugnis der Weiber soll nicht zulässig sein, wegen der ihrem Geschlechte eigenen Leichtfertigkeit und Dreistigkeit. Aber, liebe Frauen, das wisst ihr ja schon selber, daran muss ich euch nicht erinnern an Ostern, dass ihr vom Wesen her einfach dreist und leichtfertig seid. Da können wir alle sagen, ja, Amen, Prediger, rede weiter. Ich sehe schon, einige zücken die Steine in ihren Taschen. Heute ist Auferstehung, ja, nicht Karfreitag. Und dieses Denken hat sich auch manövriert in Glaubensaussagen. Rabbiner der damaligen Zeit schrieben Texte wie, einige, die schon länger dabei sind, kennen auch diese Zitate, aber ich bringe sie immer wieder. Glückselig ist der, dessen Kinder männlich sind. Und unglücklich ist der, dessen Kinder weiblich sind. Ein Gebet, was regelmäßig gebetet wurde. Gelobt seist du, Herr, unser Gott, Herrscher des Universums, der mich nicht als Heide, Sklave oder Frau geschaffen hat. Das muss man sich mal überlegen. Also es gibt noch Bereiche auf unserem Planeten, wo dieses Denken auch immer noch vorherrscht. Ist für uns weit weg. Aber ein aufrichtiges Gebet, Herr, gelobt seist du, dass ich nicht Heide bin, dass ich nicht Sklave bin und dass ich nicht Frau bin. Herr, meine Lieben, wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass Gott aus Heiden und Juden eins gemacht hat, dass er keinen Unterschied macht zwischen Sklaven und Freien und dass Mann und Frau eins sind in Christus. Das Evangelium stellt alles auf den Kopf der damaligen Tage. Und es wurde gesagt, lass die Worte des Gesetzes lieber verbrennen, als sie in die Hände von Frauen fallen zu lassen. Es ist besser, dass die Worte Gottes sich zu Asche verwandeln, als dass eine Frau sie bewahren wird in ihren Händen. Preist den Herrn, dass Jesus die Worte des Evangeliums nicht verbrannte, sondern sie gerne in die Hände von Frauen gelegt hat. Auferstehung ist ein Tag, wo wir auch sehen, dass Gott Auferstehungskraft denen gibt, die wir für ungeeignet halten. Und die Frauen damals waren durchaus ungeeignete. Leute, von denen niemand etwas erwartet hat, dass sie irgendetwas in dieser Sache dazu beitragen könnten. Aber Jesus legt Wert darauf, diejenigen, die niemand auf dem Schirm hat, ausgerechnet diese zu erwählen. Nicht nur aufgrund ihrer persönlichen Beschaffenheit, dass sie furchtsam sind und eigentlich gerade alle Hosen voll haben und keinen Glauben haben, sondern auch noch Menschen, die sozial voll am Rande stehen. Und lasst mich dazu eins sagen. Wir als Christusgemeinde, wir glauben, dass Mann und Frau gleichwertig geschaffen sind. Aber wir stehen auch gleichzeitig dafür ein, dass Mann und Frau auch unterschiedlich geschaffen und unterschiedlich berufen sind. Und der Gedanke der Ergänzung zwischen Mann und Frau durchzieht die gesamte Heilige Schrift. Die Ergänzung findet statt in Ehe, in Familie, aber auch in Gemeinde. Und darum vertreten wir, dass Gott auch in Gemeinde berufenen Männern die Verantwortung übertragen hat, sie als Hirten in Gemeinde einzusetzen, dass diese berufenen Männer die Gemeinde leiten, lehren und auch beschützen. Nur gibt es ein Problem, dass diese Überzeugung in der Gemeindepraxis irregeführt wurde und überspannt wurde. Und manche Gemeindepraxis hat faktisch die Frau zum Schweigen verdonnert. Auf eine Art und Weise, dass Frauen gar nicht mehr irgendwie zutage treten, gar nicht mehr irgendwie ihre Stimme erheben oder ihren Mund öffnen, weil, naja, das sollen ja die Männer machen. Ja, da muss man sehr, sehr stark aufpassen. Das neutestamentliche Vorbild, wie Gottesdienste, wie Gemeinde miteinander gestaltet werden soll, ist sehr, sehr klipp und klar. Wir sehen in den neutestamentlichen Gottesdiensten in der Bibel, dass Männer wie Frauen gebetet haben. Männer und Frauen haben prophetische Worte weitergegeben, also haben das Wort an die gesamte Gemeinde gerichtet und prophetische Worte weitergegeben. Sie haben Offenbarungen geteilt, sie haben Psalme gelesen, sie haben in geistgewirkten Sprachen haben sie gebetet und haben diese auch vor der ganzen Gemeinde ausgelegt. Männer und Frauen haben Worte der Weisheit vor der Gemeinde gesprochen. Sie haben Worte der Erkenntnis vor der Gemeinde gesprochen. Also wir sehen hier eine starke Harmonie zwischen Mann und Frau, was schon Ostern begonnen hat. Dass Frauen ihren Platz haben, dass Frauen gewürdigt werden und dass Gott auch Frauen etwas in die Hand gegeben hat, das sie bitte in die Gemeinschaft hineinbringen sollen. Und das unterstreicht diese Gleichwertigkeit auch bei der unterschiedlichen Berufung von Mann und Frau. Und was Ostern begann und sich in der Gemeinde fortsetzte, war damals eine Revolution. Und das zeigt uns, Jesus schert sich nicht um Sitten und Traditionen, die jeder irgendwie mit sich bringt. Aber wenn eine Sitte oder eine Tradition die Würde eines Menschen schmälert, da pfeift Jesus drauf. Hat er sich noch nie darüber Gedanken gemacht? Jesus war immer Anstoß für die Tradition in der damaligen Zeit. Und beachtet, es ist noch nicht mal einfach eine Frau, nur irgendeine Frau, die Jesus wählt, sondern unser Text ist klipp und klar, wen er sich da aussucht. Es reicht nicht zu sagen, dass er Maria ausgesucht hat. Es reicht auch nicht zu sagen, dass er Maria Magdalena ausgesucht hat. Hätte schon gereicht. Dem Heiligen Geist ist wichtig, dass wir durch diesen Text lesen, es ist Maria Magdalena, durch die Jesus oder von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Eine durch und durch dämonisierte Frau. Schon als Frau galt sie als ungeeignet. Und jetzt kommt noch eine Frau daher, die so krass fertig war, geistlich völlig verkorkst, wahrscheinlich sich völlig nicht unter Kontrolle hatte, es ist nicht nur ein Geist, der sie besessen hat, sondern gleich mehrere. Diese Frau war durch und durch teuflisch, durchtrieben. Und Jesus hatte sie errettet. Und so jemanden, nicht den Theologen und frommen Pfarrer, sondern der teuflisch durchtriebene, Befreite, wird von Jesus ausgewählt, um als erster Verkündiger des Evangeliums zu wirken. Ist uns das bewusst? Der erste Verkündiger des Evangeliums ist eine ängstliche, zitternde Frau, die von 7 Dämonen besessen war und befreit wurde. Ostern, die Auferstehung, ändert alles. Und wenn du auch denkst, was habe ich beizutragen, was habe ich zu wirken, der Auferstandene erwählt Ungeeignete. Diese erwählt er und er stellt sie in seinen Dienst. Wenn du denkst, mein Hintergrund oder meine Herkunft, meine Biografie macht es eigentlich unmöglich, dass Gott mich gebrauchen kann, dann hast du Ostern noch nicht erlebt. Vielleicht hast du die Ostergeschichte noch nicht gehört. Heute ist ein guter Tag. Denn der Auferstandene erwählt genau solche, die ungeeignet erscheinen. Lasst uns die letzten Verse lesen, die Verse 11 bis 14. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr, also noch einmal, sie soll gehen, ja, Maria Magdalena, und es den Jüngern verkündigen. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Einige kennen die Geschichte der Emmaus-Jünger. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenszärtlichkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Also wir finden jetzt hier die Jünger wieder, wie sie trauern und wie sie weinen. Es reicht nicht, dem Heiligen Geist es dabei zu belassen. Der Heilige Geist hat diese Schriften inspiriert und möchte, dass wir Dinge erfahren von diesen Jüngern. Und der Heilige Geist will uns wissen lassen, wie der innerste Zustand von diesen Jüngern aussah. Und es wird wiederholt und wiederholt und wiederholt gesagt, sie glaubten nicht, sie hatten nicht geglaubt, Unglaube, Herzenszärtlichkeit. Das ist das, was wir merken sollen von diesen Männern. Unglaube, Herzenszärtlichkeit, sie glaubten nicht, sie hatten nicht geglaubt. Also, lieber Heiliger Geist, einmal hätte gereicht. Also ich fühle mich, wenn ich jetzt Petrus wäre, ich würde mich ein bisschen vorgeführt fühlen. So, ja, alle haben begriffen, dass ich Unglaube habe in mir. Ja, warum musst du das gleich 5-mal wiederholen in der Ostergeschichte? Und beachtet, wie Jesus mit ihnen spricht. Anders als bei den Frauen, und hört mich, anders als bei den Frauen wird mit den Männern ziemlich abgerechnet. Es heißt, Jesus schalt ihren Unglauben. In einigen Übersetzungen, Jesus rügte ihren Unglauben. Das ist alles viel zu schwach. Jesus schimpfte mit seinen Jüngern. Es heißt, Jesus machte ihnen Vorwürfe, dass sie nicht geglaubt haben. Mit dieser Dynamik haben wir es zu tun. Nicht so, ja, irgendwie schade. Aber komm, wir machen weiter. Jesus ist mit den Männern hart ins Gericht gegangen. Und auch hier merkt ihr, mit den Frauen wird anders umgegangen als mit den Männern. Es steht nicht warum, aber ich mache mir so meinen Reim drauf. Weil die Männer eine besondere Verantwortung von Gott bekommen haben, dass sie den Auftrag haben, zu leiten und zu führen und Vorbild zu sein im Dienst. Und so sehen wir mit den Frauen, wird, ja, ihr sucht ihn, ist nicht hier, geht mal wieder in die andere Richtung, Korrektur. Bei den Männer, Real Talk. Wir gehen mal richtig fein in die Sache rein. Und die Männer werden mächtig in die Mangel genommen. Und ich finde wichtig, dass wir das hier hören, weil wir uns an einen Weichspül-Jesus irgendwie gewöhnt haben, der immer zu allem immer nett ist und lieb und schön und brav. Aber in der Ostergeschichte, das Evangelium ist fast zu Ende, zeichnet auf einmal die Ostergeschichte ein Bild von Jesus, der sehr rau ist. Jesus kann in eine männliche Auseinandersetzung gehen. Und jeder, der Jesus persönlich erlebt hat in seinem Leben, weiß, dass wenn Gott uns konfrontiert, das auch mal richtig zur Sache gehen kann. Dass das auch alles von uns fordert und wir merken, wow, Herr, das ist eine krasse Herausforderung, wie du mir jetzt begegnest, wie du nicht ablässt, wie du keine Ruhe gibst und mich konfrontierst mit meinem Versagen. Jesus hält den Spiegel hin und es ist notwendig, dass er das bei den Jüngern tut. Sie brauchen das. Und in diesen Versen geschieht jetzt etwas Ähnliches wie zuvor, doch dieses Mal sind es nicht einfach nur Ungeeignete wie die Frauen, die berufen werden. Es geht hier um Männer, die eine pure Enttäuschung darstellen, die es komplett vergeigt und versagt haben. Das sind Taugenichtse, das sind Nichtsnutze und ich pflege zu sagen, das sind Lappen. Nicht einfach nur ungeeignet, sondern das sind Leute, die hätten es besser wissen müssen. Das sind Leute, die vor anderen stehen, die angeschaut werden. Und du müsstest uns jetzt eigentlich sagen, wo es lang geht. Und das sind Leute, die absolut gescheitert sind und versagt haben. Und was tut Jesus, nachdem er ihnen gezeigt hat, wie sehr sie es verbockt haben? Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Eben gerade nimmt er noch die Männer in die Mangel, zack, zack, Kopfnuss. So, was ist los mit euch? Das geht so nicht. Und auf einmal sagt er, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Jesus, das ist nicht das beste Team, was du dir aussuchen solltest, um dieses Spiel zu spielen. Der Auftrag ist viel zu groß. Sie können doch nicht mehr für sich selbst glauben. Und jetzt sollen sie in die ganze Welt gehen und die Welt auf den Kopf stellen. Wir sehen, dass sie es geschafft haben. Denn wir treffen uns heute zu Ostern. Aber nicht sie haben es geschafft. Es ist die Kraft des Auferstandenen. Der Menschen, die ungeeignet sind, die verzweifelt sind und sogar die maximal versagt haben, wieder neu aufnimmt. Sie konfrontiert, aber ihnen noch Mut zuspricht und ihnen die Evangeliumsbotschaft anvertraut und sie sendet, dass sie in seiner Kraft laufen. Und Ostern erinnert uns hier daran, dass Jesus unsere Versagen und unser Versäumen endgültig vergeben hat. Ja, er konfrontiert die Jünger, aber der Auferstandene ist da. Alles das, was du vergeigt hast, dafür bin ich doch gekommen. Siehst du nicht die Male in meinen Händen? Du kannst nichts hinzutun, um diesen Auftrag auszuführen. Er sagt nicht so, jetzt machen wir nochmal ein Trainingscamp und dann werde ich euch senden. Nein, ich bin hier. Ich sehe, dass ihr kriegt irgendwie nicht eins und eins zusammen. Loslauft. Mit meiner Kraft. Denn ich bin auferstanden und ich werde euch meine Kraft geben. Ostern erinnert uns daran, dass Jesus Enttäuschungen wie dich und mich nicht abschreibt, sondern überdimensionale Aufgaben anvertraut. Wenn Jesus beruft, dann beruft er immer zu Aufgaben, die größer sind als du selbst. Jesus stellt uns immer in Schuhe, die zu groß sind für uns. Jesus gibt uns keine passgenauen Schuhgrößen. Warum? Weil wir das mit unserer eigenen Kraft hinbekommen würden. Aber Jesus gibt uns Aufträge, die das übersteigen, was wir können. Und frage dich, was ist meine Berufung? Meine Lieben, der Auferstandene ist mit dir. Er möchte weitaus mehr durch dich wirken, als du dir errechnen kannst. Er möchte diese Welt segnen. Emmendingen soll gesegnet sein durch uns. Glauben wir das? Glauben wir, dass der Einflussbereich, den Gott uns gibt, größer ist als dieser Raum? Denn wenn wir das nicht glauben, dann bleibt dieser Segen hier in diesem Raum. Aber Ostern ist dafür da, um uns zu zeigen, der Raum, der Einflussbereich Jesu ist weit größer als unser eigener Einflussbereich. Aber dafür brauchen wir den Auferstandenen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.